Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er war unverwüstlich und besaß einen enormen Instinkt, brachte es nach einem Schiffbruch zum Millionär und verschrieb sich schließlich der Archäologie. Heinrich Schliemann am 6. Januar 1822, also vor beinahe genau 200 Jahren geboren, der Entdecker Trojas. Die Deutschen und ihr Verhältnis zur Antike, darum geht es heute in der Lesart. Und ob Schliemann ein Genie war oder völlig überschätzt, will ich jetzt mit zwei Gästen besprechen, die ihn besonders gut kennen. Bei mir im Studio ist der Journalist Frank Vorpahl. Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit heißt sein Buch. Und zugeschaltet ist uns die Archäologin Leonie Hellmeier. Sie ist Verfasserin einer Biografie mit dem vielsagenden Titel Der Mann, der Troja erfand. Frau Hellmeier, warum hat Schliemann Troja denn in Ihren Augen nicht gefunden, sondern erfunden?
Es ist so, Troja war im 19. Jahrhundert schon ein relativ allgegenwärtiges Thema und war seit Jahrtausenden eigentlich ein bedeutender Erinnerungsort für Europa. Und ich finde, das Spannende ist, so im Mittelalter zum Beispiel interessierten sich vor allem die Künstler und die Dichter für die homerischen Epen sozusagen als Inspirationsquelle. Und im 19. Jahrhundert, also zu Schliemanns Zeiten, da begannen auch Wissenschaftler, sich für dieses Thema zu interessieren und so neue Fragen zu stellen, nämlich vor allem, ob das Ganze historisch belegbar ist, ob Troja wirklich existiert hat und wenn ja, wo. Und ich finde, Schliemanns Verdienst ist es, dass er sich eben auch auf diese Suche machte und dann eine in jedem Fall bedeutende und sehr alte Siedlung ausgrub, die über 4000 Jahre bewohnt war. Gleichzeitig aber in die Welt rief, er hätte jetzt das homerische Troja entdeckt und mit dieser Behauptung den Mythos mit einem real existierenden Ort eigentlich fest verankerte. Und letztendlich steht Schliemann sozusagen am Anfang einer Debatte, die bis heute anhält. Nämlich, gab es wirklich Troja? Und wenn ja, lag Troja unter dem Hügel Hissarlik. Und insofern finde ich schon, dass Schliemann Troja auf eine neue Weise erfunden und in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat.
Frank Vorpahl, Schliemann war ja ein erfolgreicher, mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann und er war auch ein Mediengenie. Wieso hat er sich denn eigentlich auf die Archäologie gestürzt?
Also ich glaube, wenn Schliemann heute leben würde, wäre er wahrscheinlich Twitter-König, inklusive Fake News.
Ja.
Er hat ja spät mit der Archäologie begonnen, mit 45, 50 etwa. Das war ja damals dann schon ein alter Mann. Und mit den Medien hat er es ohnehin. Also er möchte gern sein Reichtum, er ist inzwischen Millionär geworden im Krimkrieg, zuvor im Goldrausch in Sacramento. Er hat also viel Geld und ist so mit 45 in so einer Art Midlife-Crisis, will sich neu erfinden und weiß dann nicht genau wohin und versucht es erstmal mit der Reiseschriftstellerei, schreibt wunderbare Bücher über Japan und China. Und dann hat er so ein Urerlebnis in Paris, hat sein China- und Japan-Buch keinen Erfolg, sondern stattdessen ein Grieche, Nikolaides, der legt eine topografische Karte der Ilias vor und da wird unser Schliemann hellhörig und denkt, ah, es ist die Schatzsuche, es ist sozusagen die Suche nach Mythen, Mythen und Gold. Und das ist, glaube ich, dieser Nikolaides, der ihn in Paris 1867 auf die Spur bringt.
Das Gold hat ihn gelockt. Frau Hellmeier, hatte denn Schliemann den Gelehrten auch etwas voraus? Er hat ja immer so ein bisschen verächtlich über die Arbeitszimmer und Bibliotheken mitunter gesprochen. Was konnte er, was die anderen nicht konnten?
Ich glaube, diese Verächtlichkeit kam vor allem daher, weil er eben selbst ein Amateur, ein Laie sozusagen war und als Laie in diese Wissenschaft reingekommen war. Also er wollte immer davor Wissenschaftler werden, aber er hat es eben aufgrund seiner Familienverhältnisse nicht geschafft, den akademischen Bildungsweg einzugehen. Und ich glaube, gerade deswegen hatte er aber auch so Eigenschaften, die andere Wissenschaftler nicht hatten. Zum Beispiel ist er eben in Sachen Medien neue Wege gegangen. Er hat von Anfang an bei seinen Grabungen die Presse mit eingebunden, hat die immer mit Grabungsberichten gefüttert und das alles auch so recht anschaulich beschrieben. Die Öffentlichkeit hat das gerne gelesen. Und das war sicherlich auch ein wichtiger Punkt, warum er so berühmt wurde und warum auch diese Entdeckung so um die Welt gegangen ist.
Diese Inszenierungsgabe, Sie haben ihn Twitter-König genannt, Frank Vorpal, war etwas, was Schliemann beherrschte. Sehen Sie denn in dieser Begeisterung für Griechenland und Homer auch etwas charakteristisch Deutsches? Schliemann war ja, Sie haben es erwähnt, Russe, später dann Amerikaner, also hatte verschiedene Zugehörigkeiten. Aber hängt es auch ein bisschen mit der fragilen nationalen Identität zusammen?
Also ich finde das so eine Urvorstellung, die man häufig hört, wenn man jetzt in Deutschland über Schliemann redet, dass man meint, er sei so deutsch gewesen, so preußisch, so nationalistisch. Und das versuche ich in meinem Buch schon zu zeigen. Also Schliemann hatte, glaube ich, unglaublich wenig Deutsches. Er hatte auch gar keine Vorstellung davon, dass Rassen existieren. Er fand es absurd, dass Amerikaner, er hat die Südstaaten besucht, beispielsweise die Schwarzen für minderwertig halten. Und er war 20 Jahre mit einer Russin verheiratet, viele Jahre mit einer Griechin, hat fast nie in Deutschland gelebt und ja, Deutschland mit 14 verlassen ist, gestorben als US-Amerikaner. Also ich glaube, Deutsch war an Heinrich Schliemann wenig. Was uns auffällt, ist das, was aber auch Briten oder Franzosen haben, dass die damals einen Tagesablauf hatten, der sehr streng geregelt war, sonst hätten sie auch nichts zustande gebracht. Also früh morgens um 4 aufstehen, aufs Pferd, im Meer baden jeden Tag, dann den ganzen Tag rumackern und nachts noch Bücher wälzen und vor allen Dingen schreiben. Also es ist ein sehr geregelter, strenger Tagesablauf, der mit unserer heutigen Work-Life-Balance nicht zusammenpasst. Aber das ist, glaube ich, auch nichts Deutsches. Also ich halte an Heinrich Schliemann, ich weiß gar nicht, ob der so Deutscher war. Er ist vieles andere gewesen und hat sein Vaterland mit 14 Jahren verlassen.
Es gibt, Frau Hallmayr, ein ganz berühmtes Foto von 1873 von Schliemanns Frau mit dem Goldschmuck aus dem Schatz des Priamos, wie er ihn genannt hat. Welche Rolle hat denn die Ehefrau von Schliemann überhaupt gespielt?
Das war seine zweite Ehe und Sophia hat er sich auserwählt als Ehefrau, als er eine Sinnkrise hatte, 68, und als er auch eben den Weg in die Archäologie fand, irgendwie so sein ganzes Leben auf einen Neustart brachte. Und da hat er sich so ganz gezielt eine Frau ausgesucht, die schön natürlich ist, jung, eine Griechin sollte es sein und die auch gebildet war. Also er wollte unbedingt eine Frau, die sich auch genauso für Homer begeistert wie er, die trotzdem wie eine Schülerin für ihn war. Und ich glaube, er wollte auch einfach nicht alleine mit seinen Erfolgen dastehen. Er wollte auch jemanden an seiner Seite wissen, eine Frau, die mit ihm diesen Erfolg teilt. Und deswegen hat er auch dieses Bild in Umlauf gebracht, zeigt eben Sophia sehr schön mit dem Schmuck. Sie sieht aus wie eine trojanische Prinzessin. Und das hat natürlich für große Begeisterung gesorgt. Damit hatte er natürlich wieder was sehr Medienwirksames gebracht.
Er hat sie aber auch immer sehr geschickt inszeniert. Wie waren denn, Frank Vorpal, die Reaktionen in Europa insgesamt? Begeisterungsstürme, habe ich aus Ihrem Buch erfahren, hat er ja erst einmal in England ausgelöst.
Also ich glaube, dieses visuelle Mittel, eine junge, stolze Griechin mit diesem jahrtausendealten Schmuck aus Troja, der ja sozusagen das homerische Versprechen einlöst, scheint ja der Schmuck der Helena zu sein. Dieses visuelle Medium, Fotografie war auch was ganz Neues, dann diese schöne Frau. Also das hat, glaube ich, schon eine enorme Wirkung gehabt und viele Zeitgenossen haben dann das Visuelle für das Reale gehalten. Das ist das eine. In der Archäologenzunft selbst ist das auf wenig Gegenliebe gestoßen. Da ist auch immer ein bisschen Neid dabei. Schliemann als Quereinsteiger, Amateur. Und dann ist das Ganze natürlich auch ein Marketingtrick. Also diese Frau, halb Muse, halb Model mit diesem Schmuck, symbolisiert sozusagen den realen Homer. Und in Wahrheit hat sich Heinrich Schliemann ja auch hier wieder getäuscht. Also in Wirklichkeit ist dieser Schmuck ja gut 1000 Jahre älter als das von Homer beschriebene Troja, als das Troja des Trojanischen Krieges.
Leonie Hallmayr, welche Fehler hat Schliemann denn gemacht? Sie als Archäologin, Ihnen müssen sich doch manchmal auch die Haare gesträubt haben. Er hat ja damit Hundertschaften gegraben in dem vermeintlichen Troja.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in den ersten 3 Jahren hat er einen ziemlich brutalen Eingriff geführt auf dem Hügel Hissarlik. Da hat er einen riesigen Einschnitt machen lassen durch den Hügel. Und sein Ziel war es, so schnell wie möglich zum homerischen Troja vorzudringen. Und dabei hat er leider unwiederbringlich die oberen Siedlungsschichten zerstört. Also er hat sie halt weder konserviert noch vorher dokumentiert. Das ist ein Fehler, den man ihm bis heute nicht verzeihen kann. Aber bei aller Kritik, man muss halt sehen, er hat auch nicht nur 3 Jahre als Archäologe gearbeitet, sondern insgesamt rund 20 Jahre. Und da sehe ich dann wiederum einen Menschen, der sich zunehmend professionalisiert hat, der aus seinen Fehlern gelernt hat und durchaus Methoden entwickelt und gefördert hat, die bis heute gängige Praxis sind. Zum einen die Stratigraphie, also die Beobachtung der Schichtenabfolge. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass er einer der ersten war, der fächerübergreifend dachte. Also er lud auch Wissenschaftler aus anderen Disziplinen zu sich auf den Hügel ein. Die untersuchten dann beispielsweise die Botanik oder die topografischen Verhältnisse. Das war wie so ein Prototyp einer interdisziplinären Siedlungsgrabung. Und nicht zuletzt hat er auch den Kleinfunden eine große Bedeutung beigemessen. Das sind alles so Punkte, wo ich wiederum sehe, da hat sich jemand, der zunächst Laie war, nach und nach so in die Wissenschaft reingearbeitet.
Er hat ja dann auch diese Schätze, die er gefunden hat, einfach mitgenommen, Frank Vorpal. Ist das nicht auch ein sehr kolonialer Gestus, da aus der Türkei einfach etwas wegzuschleppen von diesen Inseln?
Also das Osmanische Reich, in dem Troja ja lag, ist erstmal selbst ein großes Kolonialreich. Ja? Also wenn man ins Archäologische Museum von Istanbul heute geht, da stehen ja sehr viele Sachen aus Tunesien, aus Istanbul. Also natürlich ist das Osmanische Reich selbst eine Kolonialmacht. Das lässt sich aber auch nicht so einfach bestehlen, ein solches Reich. Ja? Und Schliemann hat ja den Schatz des Priamos aus Troja herausgeschmuggelt und erlebte dann also einen riesigen Prozess, den die Türkei gegen ihn gemacht hat und weiß fast 3 Jahre nicht ein und aus, muss den Schatz des Priamos verstecken, muss sich Rechtsanwälte suchen. Am Ende kommt es dann zu einem Vergleich und man einigt sich. Aber die illegale Ausfuhr von Schätzen, die zieht sich ja bei Schliemann bis zu seinem Tode. Also sein letzter Fund ist in Ägypten, der sogenannte Kopf der Kleopatra, hat mit Kleopatra allerdings nichts zu tun, aber er schmuggelt auch den heraus. Also dazulernen, was jetzt sozusagen illegales Graben und Herausschmuggeln von Schätzen betrifft, das war bei Schliemann nicht angesagt. Allerdings war das auch bei vielen seiner Zeitgenossen nicht so.
Ich habe ja ganz zu Beginn schon angedeutet, dass Schliemann einerseits ein Genie war, andererseits aber auch ein ganz schöner Spinner. Wie war das denn dann abschließend für Sie, Frau Hellmeier, in den Recherchen? Wie ist Ihr Eindruck jetzt nach der intensiven Beschäftigung mit den vielen Tausenden von Briefen und Manuskripten von Schliemann? Das ist ja ein reiches schriftliches Werk.
Ja, also ich fand es einfach sehr spannend, wie seine Persönlichkeit, wie viel man da über das 19. Jahrhundert ablesen kann. Diese Ruhelosigkeit von Schliemann, dass er immer so getrieben war, sein Leben lang, nie mehr als ein paar Monate an einem Ort blieb und aber auch so mental, dass er irgendwie immer so einen Forschungsdrang hatte und fremde Kulturen kennenlernen wollte, möglichst viel Wissen aufsaugen. Das war so diese eine Eigenschaft und dann aber auch seine Widersprüchlichkeit. Er hatte auch so viele Seiten an sich, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen, so was Verschwenderisches und dennoch Geiziges, aber auch so ein Gespür für die Zukunft. Das hat ihm vor allem als Kaufmann sehr geholfen, dass er irgendwie immer wusste, in welche Produkte er investieren muss. Und dann aber auch immer dieses Vergangenheitsliebende, dass er sich immer für die Geschichte interessierte. Und ich fand es so bemerkenswert, wie das halt wirklich den Zeitgeist dieser Epoche widerspiegelt. Weil also es war die Zeit der Industrialisierung. Das ganze Leben beschleunigte sich von 0 auf 100 sozusagen. Und es gab eben aber auch bei all diesem Fortschritt so ein auflebendes Interesse an Menschheitsgeschichte. Und das fand ich sehr spannend. Also abgesehen von seiner archäologischen Karriere, einfach so den Menschen insgesamt zu beleuchten und was er da so alles reflektiert aus dieser Zeit.
Und für Sie, Frank Vorpal, verrückter oder dann doch ein großes Genie?
Nein, ich glaube, verrückt war Heinrich Schliemann nicht. Er hat uns 100.000 Dokumente hinterlassen in seinem Nachlass in der Gennadius-Bibliothek, unter anderem Kopierbücher, wo er seine eigenen Briefe kopiert. Und wenn man als Historiker da rangeht und jetzt vergleicht, wie seine Marketingstrategien, seine Zeitungsartikel sind und das, was er dann sozusagen in seinen persönlichen Nachlass, Briefen, Schriften hinterlassen hat, ergeben sich so viele Widersprüche, dass ich glaube, vor allen Dingen ist er ein großes Rätsel nach wie vor. Da kann man zahlreiche Doktoranden ransetzen, da kann man noch viel erforschen. Und was unterm Strich von Schliemann bleibt, ist natürlich, er ist der Entdecker einer vorantiken großen Hochkultur auf dem kontinentalen Europa, die vor ihm niemand kannte. Er entdeckt etwas völlig Neues in Troja, in Mykene, dann auch in Orchomenos. Also da bleibt eine große Entdeckung. Ich glaube, ein bisschen wie Kolumbus. Kolumbus wollte den Seeweg nach Indien finden, findet dann aber Amerika. Schliemann wollte gerne das homerische Troja finden oder die Helden Homers und entdeckt eine Zeit, die viel älter ist. Und diese Epoche hat er gefunden, entdeckt, freigelegt und die können wir heute begehen und das verdanken wir ihm. Und das ist insofern dann doch eine epochale Leistung.
Also ein großer Entdecker. Vielen Dank, Leonie Hellmeier und Frank Vorpahl. Wer eintauchen will in diese spezielle Antikenforschung, kann nachlesen bei Leonie Hellmeier, der Mann, der Troja erfand, das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann. Es liegt vor in der WBG, 288 Seiten für 20 Euro. Und bei Frank Vorpahl, Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit, erschienen bei Galliani, 363 Seiten für 24 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.